ARD Sounds.
Dies ist die zweite Folge von Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Falls ihr die erste noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Ihr findet alle Folgen in ARD Sounds. Ihr wisst ja aus Folge 1, dieser Podcast stützt sich auf nachweisbare historische Fakten. Nur wenn uns auch nach intensiven Recherchen keine Quellen vorlagen, haben wir die Ereignisse auf fundierten Vermutungen aufgebaut. Und jetzt geht's auch schon los. Am 5. November 1872 bricht die Mary Celeste zu einer Reise auf, die sie für immer in den Chroniken der Seefahrt verankert. Ich sag mal so, ich bin nicht direkt abergläubisch, aber schaden kann es ja auch nicht, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen. Uwe, ihr wisst schon, der mit dem Grabstein, sagt dazu Folgendes.
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, wo unsere Schulweisheit sich nichts von träumen lässt.
Nach allem, was ihr jetzt über die Mary Celeste wisst, wärt ihr an Bord gegangen? Ist es abergläubisch, von einem Unglücksschiff zu sprechen? Oder einfach nur gesunde Vorsicht, wenn uns unser Bauchgefühl warnt?
Also wenn ein Schiff schon so einen Ruf hatte damals, gerade in der abergläubischen Zeit, glaube ich, dass das schon schwierig war, Leute zu finden, die da mitmachen.
Das ist Gerrit Menzel, Seefahrtshistoriker im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg.
Da kommen wir wieder zu den Föhrern zurück, die als junge Väter gerne wieder nach Hause wollten. Die haben sich dann schon gedacht, na, wird schon schief gehen.
Ihr hört Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fähring-Stiftung. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds.
Mary Celeste, was ist geschehen? Ein menschenleeres Schiff, wohin wir gehen? Erscheuert dich auf hoher See, auf deiner Odyssee. Wohin bei der Mary Celeste?
Dies ist die zweite Folge. Glaube, Liebe, Hoffnung.
Hey, ich bin Bente Faust und dies ist die Geschichte des wohl bekanntesten Geisterschiffes der Welt, der Mary Celeste. Das Schiff wurde 1872 ohne Besatzung zwischen Portugal und den Azoren im Atlantik treibend gefunden. Was ist an Bord der Mary Celeste passiert? Das wollen wir in diesem Podcast herausfinden. Einer, der mit uns auf Spurensuche geht, ist Uwe Lorenzen von der Nordseeinsel Föhr.
Diese Geschichte hat immer in unserer Familie herumgegeistert.
Er hat nämlich ein besonderes Interesse an dem Fall. Zwei Brüder seines Großvaters waren an Bord und auch von ihnen fehlt bis heute jede Spur. Im ersten Kapitel habt ihr einen Teil der Crew kennengelernt. Die Brüder Volkert und Boy Lorenzen von Föhr und den Amrumer Arian Knut Martens. Die drei Friesen haben gerade auf der Mary Celeste angeheuert und warten jetzt im New Yorker Hafen darauf, dass die Reise endlich losgeht. Am Montag, den 4. November 1872 ist es kühl, aber trocken. Captain Benjamin Spooner Briggs geht zum United States Shipping Commissioner, um die Arbeitsverträge seiner Crew genehmigen zu lassen. Er legt dem Beamten seine Crewlist vor. Darauf stehen die drei Nordfriesen, Bui, Volkert und Arian und der Matrose Gottlieb Gottschall aus Ostfriesland. Zwei Amerikaner, Albert G. Richardson, zweiter Offizier und der Steward Edward William Head. Ferner der Däne Andrew Gilling, er ist der erste Offizier. Jetzt ist Briggs bereit für die Reise. Es ist seine erste Fahrt mit der Mary Celeste, obwohl er einer der vier Eigentümer des Schiffes ist. Das geht aus den Versicherungsunterlagen hervor. Die Ladung ist mit $3.400 abgesichert. Das erscheint mir wenig, angesichts des Warenwerts von mehr als $37.000. Ins Heute übertragen wäre die Ladung rund $1 Million wert. Abends trifft sich Briggs noch mit seinem Bekannten David Reed Morehouse in New York zum Essen. So heißt es später jedenfalls. Und so erzählt es auch Uwe.
Die haben nämlich an dem letzten Abend haben die noch ein Essen gehabt im Hotel Astoria oder wie das da heißt. Und das geht aus einem Brief, ich glaube von der Frau von Morehouse hervor.
Morehouse ist ebenfalls Kapitän. Er befehligt die Dei Gratia, die etwa so groß ist wie die Mary Celeste und in ein paar Tagen ebenfalls nach Genua aufbrechen wird. Worüber die beiden Kapitäne an diesem Abend sprechen, ist nicht überliefert. Wahrscheinlich ging es um die üblichen Themen, das Wetter im November, ob sie die Nord- oder Südroute nehmen und darum, was sie auf dem Atlantik erwartet. Am nächsten Morgen kann es endlich losgehen. Als Matrosen lösen wahrscheinlich Boy, Volkert und Arian die Leine der Mary Celeste. Ein Schlepper zieht sie von der Pier Nummer 50 am East River. Wer am Ruder steht, wissen wir nicht genau. Vermutlich der erste Mate, Albert Richardson. Captain Briggs, seine Frau Sarah und die zweijährige Sophia Matilda werfen ziemlich sicher einen letzten Blick auf die New Yorker Skyline, während sie die Bay verlassen und Kurs auf den Atlantik nehmen. Weit kommen sie aber nicht. Schon nach etwa einer Stunde stoppt sie das Wetter.
Der Wind stand entgegen und der Kapitän sah keinen Sinn darin, also entgegen den Wind vom Atlantik rauszusegeln.
Sie ankern vor Staten Island. Das schreibt Sarah in einem Brief an ihre Schwiegermutter, den sie am 7. November einem Lotsen übergibt. Die Reise steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Später wird es sogar heißen, dass es schon beim Start der Reise nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Doch noch sind sie guter Dinge, wie Sarah schreibt.
Benjamin meint, wir hätten diesmal insgesamt eine recht friedliche Mannschaft, sofern sie so weitermachen, wie sie begonnen haben. Noch lässt sich nicht sagen, wie tüchtig sie sind. Benjamin berichtet von einer guten Brise und sagt, dass wir schön vorankommen werden.
Auch an ihren Sohn Arthur, der gerade 7 Jahre alt geworden ist und zu Hause bei seinen Großeltern zur Schule gehen muss, richtet Sarah ein paar warme Worte.
Sag Arthur, dass ich große Zuversicht auf den Brief setze, den ich von ihm erhalten werde. Und ich werde versuchen, mir alles zu merken, was auf der Reise geschieht und worüber er sich freuen würde zu hören. Leb wohl. In herzlicher Zuneigung, Sarah.
Es sind die letzten Worte, die Arthur je von seinen Eltern erhalten wird. Wer ist dieser Captain, der mit seiner Frau und Kleinkind im November über den Atlantik segelt? Benjamin Briggs wird am 24. April 1835 in Wareham, Massachusetts geboren. Die Gegend, in der er aufwächst, rund 350 Kilometer nordöstlich von New York City entfernt, ist für gute Seeleute und ausgezeichneten Schiffbau bekannt. Zahlreiche Werften säumen die Küste und bieten jede Menge Arbeit. Hier gibt es kaum eine Familie, die nichts mit Seefahrt zu tun hat. Briggs passt von Geburt an perfekt in dieses Setting. Schon sein Großvater und sein Vater Nathan waren angesehene Kapitäne, genau wie zwei seiner Brüder. Allesamt gottesfürchtige Menschen. Natürlich ist auch Benjamin gläubiger Christ. Als Puritaner lebt er Disziplin und Moral. Er pflegt einen einfachen Lebensstil. Sarah, seine Frau, ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Sie ist die Tochter von Leander Cobb, Pastor in der Kirche von Marion, Massachusetts. Sie liebt Musik, hat eine gute Stimme und hat auf der Reise deshalb ihr Harmonium dabei. Celeste Nguyen Falls. Ihr habt sie schon kurz in Folge 1 gehört. Ist eine Nachfahrin aus der Briggs-Familie.
Hi, good morning.
Hello.
Good to see you.
Wir haben uns in einem Videocall getroffen und über die Marie Celeste geschnackt.
And I think, you know, by bringing the harmonium, that's a nice symbol of family life and trying to keep things normal for her and for her child.
Ich denke, das Harmonium mitzubringen ist ein schönes Symbol für das Familienleben an Bord.
And try to make it feel domestic, even though you're on a ship in the Atlantic Ocean.
Es soll sich anfühlen wie zu Hause. obwohl man auf einem Schiff im Atlantischen Ozean ist.
Sarah und Benjamin hatten vor fast genau 10 Jahren geheiratet. Ihre Hochzeitsreise führte sie nach Europa, auf einem Segler, den Briggs kommandierte. Sarah ist damals 20, Benjamin 27 Jahre alt. Es heißt, sie seien schon als Kinder ineinander verliebt gewesen. In den folgenden Jahren gründen die beiden eine Familie. Doch nicht alle Kinder überleben.
Seine Frau ist noch wieder schwanger geworden und hat 1872 im September oder was, hat sie noch ein kleines Mädchen geboren. Eine kleine Edith.
Edith ist bereits das zweite Kind, das die Familie Briggs betrauert. Trost finden sie im Glauben.
Und das Mädchen hat 14 Tage nicht überlebt. Und den durfte sie dann neben ihrem anderen Sohn beerdigen. Die beiden Kinder haben einen Grabstein, die stehen beide nebeneinander. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau nervlich restlos kaputt war, das nicht durchgehalten hat. Und dann hat der Mann gesagt, du, pass mal auf, also dich lasse ich jetzt nicht hier. Ich muss mit dem Schiff über den Ozean. Aber dich lasse ich alleine nicht zu Hause.
You know, I think it wasn't too unusual for the family to join, so the wife and child to join.
Ich denke, es war nicht so ungewöhnlich, dass die Frau und das Kind mitgekommen sind.
I do think it makes it more relatable in a way that this family was on board the ship.
Nur der 7-jährige Arthur muss zu Hause bleiben.
Der älteste Sohn kann bei Oma und Opa bleiben, aber du bleibst mir hier nicht. Du kannst die kleine Sophia mitnehmen. Und obwohl das Wahnsinn war über den stürmischen Atlantik.
Also ich sehe das genau wie Uwe. Man möchte seine Frau in dieser Situation nicht alleine lassen. Das könnte jedenfalls erklären, warum Sarah und Tochter Sophia an Bord sind. Aber mit einem Kleinkind im November über den Atlantik, das finde ich schon sehr riskant.
Und ein kleines Mädchen, 2 Jahre alt, die kann gerade laufen. Also wenn man das überlegt, es ist Wahnsinn.
Wahrscheinlich vertraute Briggs, wie viele Seefahrer damals, in die 3 Grundtugenden des Christentums. Glaube, Liebe, Hoffnung. Sie richten den Blick nach vorn, geben Kraft zum Durchhalten und die Gewissheit, den nächsten Hafen zu erreichen. Am Morgen des 7. November, als sich das Wetter vor Staten Island in New York gebessert hat, lichten sie die Anker. Bis Genua liegen jetzt 7.400 Kilometer Wasser vor ihnen, 6.000 Kilometer Atlantik und 1.400 Kilometer Mittelmeer. Es wird für die Mary Celeste eine Reise, die sie für immer in den Chroniken der Seefahrt verankert. Die krassesten Krimis, von Hardboiled bis Psychothriller, findest du gleich nebenan in ARD Sounds. Zum Beispiel im Hörspiel-Podcast Knallhart. Das Leben auf einem Segler im 19. Jahrhundert ist entbehrungsreich und hart. Wir erinnern uns, stählerne Jungs auf hölzernen Booten. Hauptsächlich sind die Matrosen Arianboy und Volkert für das Setzen und Einholen der Segel verantwortlich. Dazu müssen sie teils hoch in die Masten klettern. Wenn das Tuch nass und schwer ist, ist das Knochenarbeit. Andere Arbeiten an Bord sind eintönig, erzählt der Autor und Segler Eigel Wiese. Er hat ebenfalls ein Buch über das Unglücksschiff geschrieben.
Wenn die Tauwerk hatten, dann haben die das aufgedröselt und haben die einzelnen Garne rausgezogen, weil sie die woanders noch wieder verwenden konnten. Und das war eine öde und langweilige Geschichte. Und dabei haben die Leute sich die Zeit vertrieben, indem sie sich Geschichten erzählt haben. Mhm. Und das war dann das sogenannte Seemannsgarn.
Das wurde dann wortwörtlich gesponnen.
Richtig, richtig, richtig.
Ja.
Von riesigen Meeresungeheuern oder Geisterschiffen, wie dem fliegenden Holländer, war dann die Rede. Das wurde dann immer weiter gesponnen und ordentlich angereichert und aufgeblasen. Und mit dem Wind in den Segeln über den ganzen Globus verbreitet. Captain Briggs führt Logbuch. In die einzelnen Spalten notiert er Datum und Uhrzeit, die Position, also den Längen- und Breitengrad, Kursänderungen und besondere Vorkommnisse. Wie stark und aus welcher Richtung der Wind weht, welche Segel gesetzt sind. Seltsamerweise gibt es von dieser Reise nur wenig Einträge. Das könnte am Wetter und der schlechten Sicht liegen. Vielleicht hat der Kapitän keine Zeit, weil er im Sturm selber mit anpacken muss. Vielleicht nimmt er es auch nicht ganz so genau. Schließlich ist es damals in den USA gerade erst Pflicht geworden, überhaupt Logbuch zu führen. Wie jeder gute Kapitän hatte vermutlich auch Briggs seine eigenen Navigationsinstrumente dabei. Chronometer, Sextant und natürlich das Logbuch und all die Papiere wie Schiffsregister und Unterlagen über die Ladung. 1701 Fässer mit reinem Industriealkohol.
Die Ladung Alkohol, das war eine der gehasstesten Ladungen, was die überhaupt haben konnten. Das wollten die nicht gerne fahren. Also da war immer schwierig, ein Schiff hier zu kriegen. Also die hatten Angst davor.
Alkohol ist giftig und vor allem leicht entzündbar, sagt Seefahrtshistoriker Gerrit Menzel.
Und dadurch ist es gefährlich, denn wie schon gesagt, Feuer an Bord ist im Zweifelsfall das Schlimmste überhaupt. Und wenn man dann auf einer anderen Note, weil man noch weiß, dass Klischee, der Seemann gerne mal einen hinter die Binde kippt, die wissen ja zum Teil vielleicht gar nicht so genau, dass sie das besser nicht trinken sollten. Mhm. Und dass da vielleicht auch genascht wird und vielleicht auch auf das Marie-Celeste wurde. Wer weiß das schon so genau. Nee, aber vor allen Dingen, es ist eine Risikoladung.
Europa importiert damals viel Alkohol aus den USA. Den zum Trinken und auch ungenießbaren für industrielle Zwecke.
Und das ist tatsächlich nicht als super gewöhnliche, normale Ladung. So hatte halt jedes Schiff dabei, sondern aber es kam halt als Ladung vor und Herkunft war eben bevorzugt schon die USA. Und das ist in Europa dann also für die chemische Industrie oder die Pharmaindustrie benötigt worden.
Ebenfalls mit einer Risikoladung legt am 15. November im New Yorker Hafen die Dei Gratia unter dem Kommando von Captain David Reed Morehouse ab. Ihr wisst schon, er hatte sich mit Captain Briggs in New York zum Essen getroffen. Sein Schiff ist ähnlich groß wie die Mary Celeste, ebenfalls eine Brigantine. Geladen hat sie 1735 Fässer Petroleum. Geschätzter Wert der Ladung rund 7.000 Dollar. Der Industriealkohol an Bord der Mary Celeste ist deutlich mehr wert, in etwa das Fünffache. Beide Ladungen haben ein und dasselbe Ziel, Genua. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich hier auf einmal von der Dei Gratia erzähle. Ganz einfach, sie wird gleich noch wichtig für unsere Geschichte. Während Briggs auf der Mary Celeste nach etwa 10 Tagen auf See die halbe Strecke nach Europa geschafft hat und jetzt auf die Azoren zusteuert, lässt Morehouse auf der Dei Gratia New York hinter sich. Im Gegensatz zur Mary Celeste kennen wir von ihr die exakte Route. Sie ist nahezu lückenlos ins Logbuch eingetragen, wovon uns eine Abschrift vorliegt. Am 1. Dezember ist sie auf Höhe des 40. Breitengrades. Nördlich der Azoren. Die Mary Celeste segelte 10 Tage zuvor auf der südlichen Route. Seit ihrer Abreise in New York fährt die Mary Celeste praktisch nonstop durch schlechtes Wetter. Zwischen dem 15. und dem 24. November ist es stürmisch, wie historische Wetteraufzeichnungen des Meteorologischen Dienstes der Azoren zeigen. Eine Kaltfront zieht durch und der Wind peitscht die See auf. Einzelne Böen erreichen über 100 Stundenkilometer. Die Wellen schlagen mehr als 6 Meter hoch. Es ist Winter auf der Nordhalbkugel.
Die Wellen brechen noch nicht, aber es ist immerhin schon so, von den Wellenkämmen, da kommen schon Schaumstreifen.
Als der Wind auffrischt, ist die Mary Celeste mit 9 Knoten unterwegs. Captain Briggs gibt vermutlich den Befehl, einige Segel herunterzunehmen.
Dann lässt du segeln, dann machst du alles zu. Es darf kein im Schiffskörper kein offenes Luke oder irgendwo mehr sein.
Das ist übrigens Olof Jensen, ein Führerverwandter von mir, der jahrelang zur See gefahren ist und einige Stürme erlebt hat.
Dann, wenn der Sturm zunimmt, bevor die Wellen schon überwaschen, spannst du von vorne bis achtern Strecktaue, an denen du bei Überwaschen der Wellen dich entlanghangelst und nicht ins Meer gespült wirst.
Der Himmel verdunkelt sich. Die Mannschaft muss sich jetzt voll ins Zeug legen.
Man muss schon ein bisschen kernig sein, dass man das Wetter auch übersteht da, nicht? Also schnell, das ist eine kalte Angelegenheit.
Inzwischen steckt die Mary Celeste in einem fürchterlichen Sturm.
Wenn du merkst, dass dein Schiff plötzlich in Dünung oder im Bug eintaucht, dann weißt du,
Und wir dürfen nicht vergessen, dass Sarah und die kleine Sophia an Bord sind. Welche Angst Briggs jetzt um Frau und Tochter hat, kann ich nur erahnen. Auch unsere friesischen Seeleute, teils junge Väter, sind spätestens jetzt in Alarmbereitschaft. Obwohl sie die Gefahren des Ozeans kennen.
Du hast Familie, ne? Du hast die Pflicht zu überleben.
Was in der rauen See unten im Schiffsbauch der Mary Celeste passiert ist, kann heute niemand mehr genau sagen. Vielleicht rieben Fässer aneinander und beschädigten sich selbst. Vielleicht entwichen Alkoholdämpfe, stiegen den Seeleuten zu Kopf und trieben sie in den Wahnsinn. Wie später gemutmaßt wird. Wir wissen, dass die Matrosen während der Reise nicht in den Frachtraum gelangen konnten. Der ist mit dicken Lukendeckeln verschlossen, damit im Sturm kein Wasser eindringt.
Holzdeckel. Und darüber kommt eine Persenning und noch eine Persenning. Weißt du, was das ist? Segeltuch, also, ne? Ja, Segeltuch, geteert.
Wenn Alkohol geladen ist, muss regelmäßig gelüftet werden. Doch das geht nur bei gutem Wetter. Zudem ist es eine Mordsarbeit, den schweren Deckel zu lösen und abzuheben.
Und an den Seiten, da sind noch so Schalklatten. Dort wird jetzt reingesteckt und dann mit Keilen wird das... werden die Tücher festgemacht.
Warum gelüftet werden muss? Das Holz der Fässer arbeitet, wenn es aus kalten Klimazonen wie dem herbstlichen New York in gemäßigte Zonen wie den Azoren gelangt. Die Holzfasern dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen, wobei die Fässer lecken können. Später kommt ans Licht, dass 9 Fässer aus Rot und der Rest aus Weißeiche sind. Und das wird Auswirkungen haben. Dann endlich klart es auf. Ab dem 24. November bessert sich das Wetter so weit, dass die Männer den Laderaum lüften könnten. Ob sie es taten, lässt sich heute leider nicht mehr rekonstruieren. Nun kann Briggs anhand der Sonne und mit Hilfe seines Sextanten wieder die genaue Position bestimmen. Die Koordinaten trägt er ins Logbuch ein. Gerade haben sie die Inselgruppe der Azoren passiert. Bis ans europäische Festland sind es jetzt noch 1400 Kilometer. Ich stelle mir vor, dass Boy, Volkert und Arian und der Rest der Mannschaft vielleicht gesungen haben, während Sarah Briggs auf ihrem Harmonium spielt. Sicher ist die Mannschaft froh, endlich mal verschnaufen und die Stiefel ausziehen zu können, sich von den Strapazen der letzten Tage und Nächte zu entspannen, ein paar Späße zu machen und der kleinen Sophia dabei zuzusehen, wie sie übers Deck tapst, der Bordkatze Puhu-Puhu hinterher. Speziell Katzen gehörten fast immer auf Segler. Sie jagten Ratten. Und auch andere Tiere sind oft an Bord, sagt Historiker Gerrit Menzel.
Es war ja durchaus nicht unüblich, Tiere an Bord zu haben, ob es ein Hund war, ein Papagei oder eben ein Kater. Also die Tradition, so ein Tier an Bord zu haben, war absolut weit verbreitet. Und das hat ja auch für Abwechslung gesorgt. Das war meistens immer ein willkommener Gast, wenn man seiner Arbeit nachging, wenn der Kater oder der Hund kam. So, dann, das war nett.
Die Burschen freuen sich sicher schon langsam auf ihre Familien auf Föhr, Amrum und wo sie überall herkamen. So romantisch sich das auch anhören mag, der Sturm hat bei der Crew garantiert Spuren hinterlassen. Gewissermaßen ist er das Vorspiel zur Tragödie, die sich am folgenden Tag abspielen wird. Gegen Mitternacht trägt der zweite Offizier ins Logbuch ein.
8 Knoten, Kurs Ost, Wind West, Wetter Regen.
2 Inseln werden sie noch passieren, San Miguel und Santa Maria. Uwe zeigt mir den genauen Standort auf einer Seekarte, die er sich besorgt hat.
Morgens um 5 hat das hier eine Peilung gehabt, das passt. Um 6 ist die Peilung nach Santa Maria nochmal eingetragen. Wir haben die Insel sehen können. Da ist Schluss.
Dieser Moment wird jetzt tierisch wichtig für unsere Geschichte. Ich könnte es auch so sagen, dieser Zeitpunkt wird die nächsten 150 Jahre für reichlich Fragen und Spekulationen sorgen. Dieser Moment wird zu einem der größten Mysterien der Seefahrt. Was zur Hölle ist in den Sekunden, Minuten und Stunden nach dem letzten Logbucheintrag passiert? Zehn Tage später und etwa 650 Kilometer östlich von der Stelle entfernt, an der der letzte Logbucheintrag der Mary Celeste notiert wurde, kreuzt jetzt die Dei Gratia auf. Sie macht gute Fahrt und befindet sich etwa auf halber Strecke zwischen den Azoren und Gibraltar. Captain Morehouse hofft, in 5 Tagen die Meerenge zwischen Europa und Afrika zu passieren. Der Wind steht günstig. Ihr wisst ja, die Dei Gratia, was übrigens von Gottes Gnade bedeutet, ist das Schiff, das 10 Tage nach der Mary Celeste in New York abgelegt und auch den Zielhafen Genua hat. Auch die Dei Gratia kämpft sich in den letzten Tagen durch heftige Atlantikstürme. Der Matrose John Johnson hat gerade die Wache am Ruder übernommen, als er ein Segelschiff am Horizont ausmacht.
Denen ist ein Schiff entgegengekommen, das haben die gesehen. Und das hat sich eigenartig verhalten. Also das hat immer in den Wind gedreht, ist wieder abgefallen, hat wieder Fahrt aufgenommen und hatte den Kurs Richtung West.
Das Schiff, das sie sehen, fährt auf westlichem Kurs, kommt ihnen also entgegen. Johnson meldet seine Beobachtungen dem zweiten Mat John Wright, der daraufhin eine Kursänderung befiehlt, um sich dem unbekannten Schiff zu nähern. Die Seefahrer möchten Neuigkeiten austauschen. Immerhin ist die Crew seit Wochen auf See. Und dem Kurs nach kommt der Segler aus Europa. Doch irgendetwas stimmt nicht.
Morgens frische Brise und klar, noch schwerer Seegang, bei Wind abflauend. Sah um 2 Uhr Schiff voraus, sah, dass sie unter kleinen Segeln lief, heftig gierte und offenbar in Not war, rieten bei, um Hilfe zu leisten, falls nötig.
Das steht am 4. Dezember 1872 im Logbuch der Dei Gratia. Das Schiff, das sie sehen, scheint dem Spiel von Wind und Wellen ausgeliefert zu sein. Die erfahrenen Seeleute schließen daraus, dass entweder das Ruder gebrochen ist oder gar niemand am Ruder steht.
Haben die gesehen, dass da was nicht stimmte. Und dass da Segel flatterten, die nicht richtig befestigt waren, dass die zerrissen waren, das haben die wahrscheinlich dann erst beim Näherkommen.
Normalerweise hisst die Crew dann ein Notsignal, doch das ist nicht der Fall. Der erste Offizier Oliver DeVoe wird benachrichtigt und erscheint kurz darauf an Deck. Ein Blick durchs Fernrohr lässt ihn erschaudern. An Bord ist niemand zu sehen. Jetzt kommt auch Captain Morehouse dazu und blickt durchs Fernrohr. Er erkennt das Schiff. Es ist die Mary Celeste. Warum ist sie noch nicht in Genua? Sie war doch 10 Tage vor ihnen in New York ausgelaufen. Und warum zur Hölle segelt sie ihnen entgegen? Das machte alles keinen Sinn. Da muss etwas passiert sein. Vielleicht sind sie in einen Sturm geraten. Vielleicht ist die Mannschaft krank. Oder wurden sie vielleicht überfallen? Morehouse lässt ein Warnsignal ertönen und Flaggensignale hissen.
Das hat ja auch ein paar Stunden gedauert, bis sie dort daran waren. Ne? Und dann haben die aufgestoppt und dann ja, haben versucht, den anzurufen. Hat die keiner gemeldet, Ruder war nicht belegt, konnten die ja alles sehen.
Aber von der Mary Celeste kommt keine Antwort. Morehouse denkt an Captain Briggs. Den hatte er ja gerade noch in New York beim Abendessen gesehen. Und er erinnert sich, dass Briggs Frau und Tochter an Bord sind. Morehouse befiehlt seinen beiden erfahrensten Seemännern, ein Beiboot klarzumachen und nachzusehen, was dort vor sich geht. Es sind Oliver DeVoe und John Wright, erster und zweiter Mat. Der Matrose John Johnson soll die beiden hinüberrudern. Captain Morehouse weiß, auf seine Männer ist Verlass. In Folge 3 gehen wir mit Oliver DeVoe und John Wright an Bord der Mary Celeste. Was werden wir dort entdecken? War es ein Unfall? Ein Verbrechen? Spoiler: Das, was die beiden dort sehen, wird alle späteren Erzählungen und Theorien über das Geisterschiff beeinflussen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du ahnst, dass etwas Unheilvolles passiert sein könnte, aber du nichts Genaues weißt? Kennt ihr das? Wenn du ein Licht in der Dunkelheit suchst, wenn um einen herum nur Bäume sind und von irgendwoher eine Stimme deinen Namen ruft. Passend zur Situation habe ich einen Titel von The Cure ausgesucht: A Forest. Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr. Ich bin Bente Faust. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail: bente@honigundgold.de. Produktion: Honig und Gold. Buch und Regie: Daniel Hauptmann, Robert Klei und ich, Bente Faust. Musikkomposition und Sounddesign: Boy Cassidy. Redaktion und Mitarbeit: Benedikt Stubendorf, Lorenz Lorenzen und Vanessa Schneider. Recherche: Daniel Hauptmann, Bente Faust, Robert Klei und Mareike Böhmer. Fact-Checking: Jan-Markus Witt und Oliver Auge. Sprachen: Jamie Watson, Peter Bieringer, Daniel Hauptmann und ich, Bente Faust.